Antenne Brandenburg Boulevard mit Jürgen Büsselberg. Ein Komiker mit Herzblut, ein Spaßmacher voller Wärme, ein Spezialist für liebenswerte Verlierertypen, das ist der Schauspieler Ingo Naujoks. Heute unser Gast im Antenne Boulevard.
Als Schauspieler haben wir ihn schon in vielen Filmen gesehen, auf der Leinwand, auf dem Bildschirm, von Kalt ist der Abendhauch bis hin zum Tatort mit Maria Furtwängler. Heute werden Sie ihn auch als Sänger erleben. Schönen guten Morgen, Ingo Naujoks.
Guten Morgen, liebe Hörer.
Sie haben Ihr Album Apokalypso mitgebracht, auch als Geschenk für unsere Hörer. Damit schon mal vielen Dank. Wir wollen natürlich ausführlich reinhören heute Vormittag und wir werden uns natürlich über alles unterhalten, was spannend im Leben ist von Ingo Naujoks. Also seine Zeit als Punk, seine Zeit beim Tatort, sein Versuch Polizist zu werden, was daraus geworden ist, etc. 3 Stunden also mit Ingo Naujoks und wir freuen uns, dass Sie zuhören hier bei Antenne Brandenburg und wünschen einen schönen Sonntag. Und ich starte unseren Sonntagstalk ja immer gerne, fast immer, mit einem Kennenlernen im Schnelldurchlauf. Herr Naujoks, da stelle ich kurze Fragen und freue mich auch über kurze Antworten. Wie zum Beispiel, sind Sie ein Morgenmuffel oder doch gleich nach dem Aufstehen schon ansprechbar?
Ansprechbar.
Super. Was lesen Sie denn morgens als erstes in der Zeitung?
Politik. Also Sport ist, kommt das. Also ich bin zwar ein Junge und auch eigentlich ein sportiver Junge, aber ich muss sagen, komisch, nee, mache ich gar nicht. Oh, fällt mir gerade erst auf. Sport kommt ja ganz hinten.
Sport lesen in der Zeitung nicht, aber bei welcher Sportart gucken Sie denn gerne zu?
Fußball. Ich bin ein großer Fußballfan, weil ich habe früher mal richtig gut gespielt. Ich habe sogar mal eine Zeit lang ein bisschen Geld damit verdient. Aha. Also ein bisschen Studium finanziert. Ja, ja, hier und da mal. Es gab kein Bargeld, aber es gab halt irgendwie mal hier mal ein Sofa, da mal eine Tankfüllung. Ja, ja, das war schon eine schöne Zeit. Und jetzt habe ich natürlich, dadurch, dass ich jetzt 16 Jahre schon in Berlin lebe, habe ich natürlich einen großen Faible für die Ruhrgebietsmannschaften. Dortmund, Bochum, Essen, Schalke. Da gucke ich immer noch hin.
Das müssen Sie mir jetzt aber erklären. Weil ich in Berlin lebe, habe ich einen Faible für die Ruhrgebietsmannschaften. Also wenn Sie im Ruhrgebiet leben würden, wären Sie wahrscheinlich Hertha-Fan.
Das könnte möglich sein. Es ist halt so, dass ich da so ein bisschen so, okay. Ja, es ist halt so eine, wie sagt man dazu, so eine Romantik für mich jetzt, so eine Melancholie, so ein bisschen verklärt natürlich. Aber ja. Mein Ruhrgebiet war meine Heimat und da ich da jetzt weg bin, ist das natürlich klar, VfL hat gewonnen. Ah, guck mal, Dortmund, Meister, großartig, sowas ist das.
Okay. Ja. Woran kommen Sie nicht vorbei oder eher nicht vorbei? An der Currywurstbude oder dem Eiscafé?
Currywurstbude, definitiv.
Wann haben Sie das letzte Mal ein Knöllchen bekommen?
Ich habe von einem Nachbar Anschiss bekommen, weil ich irgendwie so geparkt habe, dass die Dame nicht in ihr Auto reinkam. Und auf der anderen Seite hatte so eine Antenne, eine Laterne gestanden, dass man mich morgens rausgeklingelt hat und mich gebeten hat, meinen Wagen da wegzufahren. Aber mein letztes Knöllchen ist wirklich lange her, ganz ehrlich.
Was war Ihre bisher weiteste Reise?
Der Suezkanal.
Der Suezkanal, okay.
Aber natürlich auch nur in Zeiten der Dreharbeiten mit den unterweißen Segeln.
Ach so, gar nicht privat?
Nee, meine privateste Reise, eben die weiteste war Sardinien.
Sardinien, ja, immerhin. Ist ja so weit weg auch nicht vom Nil, oder?
Eben.
Gibt es denn ein Wunschreiseziel, wo Sie gerne mal hin wollen, aber es hat das ja noch nicht geklappt?
Ja, ich würde unglaublich gerne nach diese ganzen amerikanischen Sachen mal sehen. So Rocky Mountains und Yellowstone Park und alle diese Niagara-Fälle, alle diese Sachen, die einen so naturell irgendwie immer im Fernsehen den Mund aufsperren lassen, aber wo man einfach nicht hinkommt. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kein Geld, keine Zeit, sowas.
Und bisher eben auch noch kein Film an den Rocky Mountains gedreht.
Ah, das wäre ja mal was.
Das wäre doch noch mal was. Ja. Ich meine, es gelingt deutschen Schauspielern schon mal, dass sie auch in Amerika drehen.
Ja, deutschen Schauspielern gelingt so manches, nur mir nicht. Ja, ja.
Jetzt hier nicht im Mitleid baden.
Ich will nicht die Ohren vollrollen.
Ingo Naujoks ist zu Gast hier bei Antenne Brandenburg, der Schauspieler, der jetzt auch singt. Und da gibt es ja vielleicht Vorbilder, aber es gibt bestimmt Vorgänger. Zum Beispiel haben wir Marius Müller-Westernhagen, der war auch mal Schauspieler. Herbert Grönemeyer war auch mal Schauspieler. Welchen der beiden würden Sie jetzt gerne hören hier bei Antenne Brandenburg? Haben Sie da
ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich lieber für Marius Müller entscheiden würde. Aber es hat viele Gründe. Herbert ist Bochum, mag er natürlich sehr gerne seine Hymne. Aber mir knödelt er ein bisschen zu viel. Und geht mir irgendwie nicht so richtig ins Ohr. Dann Westernhagen war früher ein richtig geiler Musiker. Jetzt finde ich ihn zu verkopft. Mhm. Ja, aber in den frühen Westernhagen würde ich dem Grönemeyer vorziehen.
Na, dann kann ich ja froh sein, dass ich jetzt tatsächlich einen eher frühen Westernhagen ausgesucht habe. Und danach hören wir dann Ingo Naujoks mit Musik aus seinem Album. Und zwar mit dem Titelsong mit Apokalypso. Das ist der Titelsong zum ersten Album von Ingo Naujoks, der Schauspieler, der sich uns jetzt auch als Sänger präsentiert. Aber auch als Songtexter, denn bei vielen Ihrer Lieder haben Sie am Text mitgeschrieben, Herr Naujoks.
Ja, das ist richtig. Also das mit der Singerei ist eigentlich mehr so ein, ich will jetzt nicht sagen Hobby, lieber eher zweites Standbein, weil ich das mit dem Texten eigentlich schon immer gemacht habe.
Ach so,
echt? Es gibt so eine Menge Zettelchen und abgerissene Blockseiten, Briefumschläge, Bierdeckel, die liegen dann einmal so bei mir in den Schubladen rum und da stehen dann immer so kleine Wörtchen drauf oder kleine Zeilen und irgendwie wächst das immer so alles dann so aus der Schublade raus und dann zupfe ich mir das so raus und dann wird das so ein bisschen zusammengeschoben und ehe ich mich versehe, habe ich dann irgendwie so ein kleines Liedlein oder sagen wir mal ein kleines Gedicht erstmal an der Hand. Und dann gibt es einen kleinen Refrain dazu und ich zupfe die Lulli, ist der Song schon fertig. Und dann bedarf es nur noch einem genialen Komponisten. Niklas Ramdow hat für mich die Musik geschrieben.
Den kenne ich ehrlich gesagt. Niklas Ramdow kenne ich, weil der auch schon Musicals gemacht hat. Ja. Also für Theater des Westens zum Beispiel, Neuköllner Oper und auch schon mal die Musik komponiert hat für eine Show im Friedrichstadtpalast.
Friedrichstadtpalast und ja. Was gerade in den Kinos läuft, ist glaube ich Laura Stern, ne? Oder? Diese kleine Kindergeschichte.
Ja. Da ist auch die Musik von
gerade heißt die Musik auch von Niklas. Also er ist auf jeden Fall ein Komponist, der sehr vielfältig arbeitet und ich meine, wer es schafft, mit mir eine Platte rauszubringen, also der muss erstmal eine Menge Geduld haben und dann auch ein dickes Fell.
Weil Sie denn überhaupt zusammengekommen, Sie beide? Kannten Sie sich vorher schon oder was?
Nee, die Geschichte ist ganz irre. Also wie schon gesagt, habe ich als Schauspieler eine Agentur, die mich irgendwie vertritt und promotet. Die haben irgendwie, es gibt in Berlin eine Agentur, die heißt Meistersinger. Die haben so Sachen wie Ben Becker am Laufen, Boss Hoss und so. Ja. Irgendwie ist die Agentur mit denen ins Gespräch gekommen. Und dann hieß es irgendwie, der Neue schreibt auch ist ja schön. Können wir nicht mal was zusammen machen? Ja, weiß ich nicht, müsste ich mal hören und so. Und dann sind wir uns jetzt zum Gespräch zusammengekommen. Er fand das entspannt und sagte, dann setze ich dir jetzt mal ein paar Komponisten vor die Nase. Und dann macht er mal zwei Songs und dann gucken wir mal. Und genauso, und dann habe ich Niklas kennengelernt, wir haben zwei Songs ausgearbeitet, haben die dann den Leuten vorgestellt und die sagten, davon wollen wir mehr. Und das war natürlich ein großer Glücksgriff.
Glaube ich. Und wann hatten Sie das erste Mal die feste Idee, so ich nehme jetzt auch mal eine CD als Sänger auf? Also in meinen Hörbüchern haben Sie ja schon eingesprochen. Also man kann sie ja schon auf Silberling nach Hause nehmen.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Idee eigentlich ganz verworfen. Ich habe in Ruhrgebiet natürlich Musik gemacht, aber da habe ich natürlich auch über Jahre Leute kennengelernt, die mich auch begleitet haben. Ich bin also überhaupt kein Musiker. Musik ist ja Mathematik. Es ist immer eins und eins ist immer zwei. Egal, ob das jetzt im Jazzrock ist oder im Pop oder in der Klassik. Es ist eine gewisse Mathematik. In Mathematik war ich schon immer schlecht. Das heißt also, ich bin unglaublich schlecht im Taktzählen. Ich bin schlecht... wenn das Lied losgeht, ich bin so ein Bauchmensch.
Ja,
und die Musiker brauchen das immer eins, zwei und eins und und das ist alles zählen und auf eins und auf die vier und das ist alles zu viel für mich.
Könnte ich auch nicht.
Ja, und da habe ich in Berlin einfach gedacht, naja gut, die Leute in Bochum kannten dich, die haben dich irgendwie wieder abgefangen, wenn du irgendwie ausgerückt bist, irgendwie taktmäßig. Aber in Berlin jetzt loszuziehen und mir so einen Stamm nochmal aufzubauen, war ich irgendwie nicht in der Lage. Da hat mir also der Zufall, also in diesem Falle, sehr geholfen.
Ingo Neujoks zu Gast heute hier bei Antenne Brandenburg, der Schauspieler, der jetzt auch singt. Herr Neujoks, Sie haben vorhin gesagt, die Musik könnte ein zweites Standbein werden neben der Schauspielerei. Haben Sie denn schon mal nachgefragt bei der Plattenfirma, wie sich Ihr erstes Album jetzt so verkauft?
Nur weil der Neujoks jetzt eine CD macht, wird sich die Welt nicht andersrum drehen. Deswegen ist es natürlich ganz toll, wenn jemand sagen würde, oh, jetzt bin ich aber neugierig und sich mal da reinhört oder vielleicht sogar eine kauft. Aber das hat mehr was mit der Lust an der Musik zu tun, als der Versuch, da jetzt irgendwie ganz groß Geld mit zu verdienen. Wenn das nämlich der Fall wäre, wäre es nämlich toll. Aber ich wäre jetzt nicht bass enttäuscht, wenn das jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Nebenprojekt bleiben würde, wo das Herzblut dran hängt.
Jetzt waren Sie am Oktober mit Ihrer Bühnenshow zum Album im Tippi zu sehen und Sie schlüpfen ja auf der Bühne und eigentlich natürlich auch in den Songs in die Rolle des Teufels. Es heißt ja auch im Untertitel ein Lied für den Teufel. Sie haben Songs geschrieben, die könnte der Teufel singen.
Ja, es ist so, der Abend ist so strukturiert, dass der Teufel eben halt, also ich mache das mal mir so klar, dass der Teufel bei mir natürlich keiner ist, der ein Hörnchen hat und ein Schwänzchen und ein Dreizack in der Hand. Nein, das ist also, man muss sich den eher so vorstellen wie so ein verkommener Entertainer, der so übers Land gereist ist, ein bisschen abgewrackt, ein bisschen müde. Er hat auch schon viel gesehen. Also, und der Abend ist so strukturiert, dass wir gewisse Monologe haben, also Konferenzen zum Thema Hass, Religion, Gewalt, Liebe, Enttäuschung. Und dazu gibt es dann immer einen Song dazu, der so ein bisschen tiefer in diese Thematik dann vorstößt. Redet er über die Liebe, wird der nächste Song mit sicher ein Liebeslied sein. Redet er über Frustration, wird der nächste Song sicherlich ein Blues sein. Also so muss man sich den Abend vorstellen. Und
wenn ich Sie da mal kurz noch unterbrechen darf, ist mir aufgefallen, ich habe diese Show ja zum Glück gesehen, dass dieser Teufel, und das merkt man auch eigentlich bei den Liedern, der ist eher schon so ein frustrierter Kerl. Also der Sie erwähnen das ja auch in der Show mal, der steht so kurz vor dem Burnout, hat eigentlich gar keine Lust mehr, Teufel zu sein. Ja, wie viel ist denn davon wieder jetzt der wahre Ingo Neujoks? Also ich meine, wie ist denn Ihr Blick sozusagen auf unser Leben?
Ja, das ist schon hat schon viel mit mir zu tun. Ich bin jetzt schon 50 geworden oder bin jetzt schon richtig an der Grenze. Und wenn ich mir das alles mal einen Weg so anschaue und parallel dazu, wie ich mich in dieser Welt eingerichtet habe, oder dann bin ich schon manchmal ein wenig sehr melancholisch gestimmt, weil Ich habe zum Beispiel die Geschichte mit den Hungerkatastrophen, die sind mir, wenn ich mich zurückerinnere, zum ersten Mal mit 6 Jahren aufgefallen im Fernsehen. Jetzt bin ich mittlerweile fast 44 Jahre älter und derselbe Mist läuft immer noch.
Ja.
Und solche Sachen,
solche Sachen
machen nicht nur mich traurig, sicherlich auch andere Leute. Und dann sagt man sich natürlich irgendwie als Künstler, sagen wir mal, ich muss dazu irgendwie eine Haltung finden. Ich muss irgendwie dazu, und da ich eben halt kein Moraliker bin und da ich kein Besserwisser bin, habe ich mir so eine gewisse Melancholie angeeignet, auf die Dinge zu schauen. Und das ist meine Reaktion auf das, was da mit uns passiert, mit Euro-Rettungsschirm, mit Ölkatastrophen, mit diesem allen ganzen Zeug, wo ich nicht eingreifen kann, wo ich merke, ich bin machtlos, da wirklich hinzupacken.
Ja.
Und kann aber nicht draußen vorstehen und sagen, naja, ist halt so. Und dadurch hat sich das irgendwie so ein bisschen so eine melancholische Sicht auf die Dinge entwickelt. Nicht aufgegeben, aber schon ein wenig eingefärbt.
Ingo Neujorks, der Künstler mit dem melancholischen Blick auf diese Welt. Ganz kurz, haben Sie es ja schon mal erwähnt, heute Vormittag, Herr Neujorks, Sie haben schon als junger Mann Musik gemacht, damals noch in Bochum, aber das war Punk, Punkbands unterwegs gewesen.
Das ist auf jeden Fall eine große...
Aber die Platte klingt ja schon anders, das ist ja mehr so Jazz, Chanson.
Ja, das stimmt. Es war so, dass ich natürlich ein großes Glück hatte in der Zeit, also ich hatte großes Glück in der Zeit, wo der Punk eben mal so ein bisschen die Kunst erobert hat. Es war ja nicht nur Musik, es gab ja auch Mode, Malerei, Literatur, also wurde ja alles so ein bisschen aufgepoppt durch den Punk, und der hatte ja eigentlich als Message, du musst nicht unbedingt etwas können, sondern du musst eben mal eine gewisse Authentizität an den Tag legen, und dann kannst du auch mit 3 Griffen auf der Bühne überleben.
Ja. Und hast du damals auch Gitarre gespielt?
Ja, aber es war eben, wie schon gesagt, mehr die Wurfgitarre. Also da war nichts mit Virtuosität oder so. Es war eben halt so, wie ich es gerade erzählt habe, mit 3 großen Griffen, Lagerfeuermusik, G, C, D, konnte man schon so einen Abend bestreiten, weil die Leute einfach gesehen haben, der ist irgendwie, was ich weiß, wild, unterhaltsam, authentisch, witzig.
Aber schön, dass man sich in der Jugend so austoben durfte.
Richtig. Also, und das war auch wirklich so, dass ich sagen muss, also das 68er war ja nochmal was anderes irgendwie. Wir haben wirklich einfach diese ganze desorientierte Wut, Entbranntheit irgendwie da irgendwie reinstopfen können in die Kunst, weil die uns gelassen hat. Die hat jetzt nicht gesagt, du musst aber malen können, wenn du jetzt ein Bild malst, du musst aber musizieren können, singen können, wenn du jetzt hier ein Lied singst. Es war so, sei wild, sei authentisch, und dann kriegst du mit Sicherheit auch irgendwie ein Feedback, und das war ein großes Glück.
Hm. Gesangsausbildung haben Sie nicht gemacht?
Nein. Das ist aber auch wieder das, wo ich immer heute auch feststelle, wenn ich so manche Kollegen sehe, ich habe mich gestern so überschrien, meine Stimme ist so gepeitscht worden, ich habe nie darauf Rücksicht genommen, weil ich gar nicht wusste, dass man das kann. Die ist so abgehärtet, kenne ich gar nicht. Heiser, Stimme verlieren.
Ja, aber naja gut, Schauspielschule haben Sie ja in dem Sinne auch nicht gemacht, da lernen wir ja Stimmtraining. Okay, aber das ist ja ein anderes Thema, da kommen wir noch drauf. Ich habe ja irgendwo gelesen, jemand wollte Sie einordnen und hat gesagt, der Gesang von Ingo Neujorks bewegt sich irgendwie zwischen, was stand da, Rage of the Machine, kennen unsere Hörer jetzt wahrscheinlich gar nicht, habe ja auch nichts im Ohr, und Paul Kuhn. Ich habe eher gedacht, als ich Ihre Show gesehen habe und auch natürlich die CD nun öfter gehört habe, dieser Gesang bewegt sich zwischen Tom Waits und Marius Müller-Westernhagen.
Das ist richtig. Das ist mit Sicherheit von der Stimmfärbung ist das mit Sicherheit richtig. Übrigens bin ich ein ganz, ganz großer Fan. Also wenn mal die Frage aufkommen sollte, wo kommen deine Roots her oder so. Also es gab eine Zeit, und das ist jetzt nicht irgendwie so übertrieben, wie wenn man es mir so ab und zu mal so sagt, ich höre nur noch Lou Reed. Aber es gab eine Zeit, habe ich wirklich nichts anderes gehört als diesen Tom Waits. Es gab nichts anderes auf meinem Rekord.
Dann passt
das, Ja, das passt dann schon. Und auch diese wundervolle Melancholie, die in diesen Songs drin war, diese Verstaubtheit, dieser Rummelplatz Atmosphäre, die hat mich ganz, ganz tierisch inspiriert. Das ist verdammt richtig.
Antenne Brandenburg Boulevard mit Jürgen Büsselberg.
Als Schauspieler haben wir ihn ja schon oft im Fernsehen gesehen. Jetzt lernen wir Ingo Neujorks auch als Sänger kennen. Apokalypso heißt sein erstes Album. Sie lernen heute Ingo Neujorks ganz privat kennen, hier im Antenne Boulevard. Und da fällt mir gerade ein, Herr Neujorks, privat, warum haben Sie eigentlich erst so spät einen Führerschein gemacht? Ich glaube, erst vor 5 Jahren.
Ja, die Geschichte ist eigentlich die, dass ich irgendwie als man einen Führerschein hatte, 18, 19, 20, da waren auch unsere wilden Zeiten, dann war Karneval, dann sind wir irgendwie in der Kontrolle an die Polizei geraten, dann haben wir eine große Fresse gehabt und ehe ich mich versah, war der Führerschein weg. Und dann fing auch meine Schauspielerkarriere so ein bisschen ans Laufen zu kommen, und die haben mir die Gewohnheit, dich immer abzuholen, damit du auch halt pünktlich und da bist und so, und versicherungstechnisch ist das so. Und da habe ich so über die Jahre einfach meinen Führerschein wirklich vergessen, praktisch. Und als ich ihn dann wieder haben wollte, haben sie gesagt, naja, so einfach geht das nicht, das ist ja schon 10 Jahre her, neu machen. Und deswegen ist es die Geschichte, dass ich ihn erst seit 6, 7 Jahren wieder neu habe.
Herr Neujorks, waren Sie eigentlich ein guter, braver Schüler?
Nein, es hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich nicht brav war. Es hatte was damit zu tun gehabt, dass ich das Prinzip nicht kapiert habe. Aufgabe. Also ich bin erstmal ein ganz braver Schüler gewesen von 1 bis 4. Mhm. Dann geht's bei uns aufs Gymnasium. 5 bis 6 habe ich dann da gemacht. Bin aber eigentlich nur zum Fußballspielen in die Schule gegangen. Ja, wirklich. Pausenhof und Kicken und so, das war mein Ding. Und habe in der Volksschule, in der Grundschule nie Schwierigkeiten gehabt. Schreiben, malen, erzählen, war immer 1, 2, 3, alles gut. Und plötzlich auf dem Gymnasium musste ich plötzlich lernen. Da war plötzlich, da hatte ich Mathematik 5, Englisch 5. Ich wusste gar nicht, was los war. Es ging immer von alleine. Und dann
die 5 kam von ganz alleine.
Ja. Auch die ersten 4 Jahre in der Grundschule, das hat Spaß gemacht. Ich habe mich gemeldet, ich habe meine Aufsätze geschrieben, ich war immer ein guter Schüler. Und dann kam dieses Gymnasium, ich war schockiert. Plötzlich irgendwie hatte ich eine 5 und noch eine 5. Und ich sag, Mama, was soll ich denn machen? Ja, du musst lernen. Und da ging schon los. Also hinsetzen auf den Hosenboden ging nicht. Also bin ich wieder runtergeflogen, bin dann 7, 8, 9, 10 auf die Realschule gegangen und habe so ungefähr so Ende 8, Anfang 9 angefangen zu schnallen, dass Lernen Spaß macht.
Ah, okay.
Aber und gut, plötzlich hatte ich Englisch 3, Mathe 4 und durfte dann Gott sei Dank noch nach der 10. Klasse aufgrund meines relativ guten Zeugnisses nochmal 3 Jahre aufs Gymnasium, habe mein Abi gemacht und die 3 Jahre haben mir eigentlich mein Leben gerettet, weil ich eben halt nach der 10. Klasse Realschule komplett desorientiert war, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich wusste, ich bin nur mit den Kumpels mitgegangen, die gesagt haben, du, ich gehe morgen zur Polizei, ich bewerbe mich da.
Ach so, weil das habe ich irgendwo gelesen. Sie wollten Polizist werden, aber es hat nicht geklappt. Also es war jetzt gar nicht so richtig Ihr freier Entschluss.
Nein.
Oh, schade.
Es war wirklich so, dass die Kollegen, die Anekdote geht rum und die stimmt wirklich. Ein anderer Kollege hat gesagt, ich bewerbe mich als Tierpräparator. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist.
Ja.
Aber weil er hingegangen ist, bin ich mitgegangen. Und jedes Mal bin ich, ganz ehrlich, liebe Hörer, das ist kein besonders gutes Beispiel, aber ich muss das natürlich auch erzählen, ich bin jedes Mal in der Mathematikprüfung durchgefallen. Bei den Bullen, bei dem Tierpräparator, bei der Aralforschung, wo ich überall war. Immer wieder Mathematik 5 raus.
Und dann sind Sie aber irgendwann auf die Idee gekommen, ich könnte Schauspieler werden, haben sich dann beworben an der Schauspielschule in Bochum. Das hat aber leider auch nicht geklappt. Aber da gibt es doch keine Matheprüfung.
Nee, das hatte was damit zu tun, ich habe das noch genau im Kopf, da stand in der Zeitung, die Schauspielschule nimmt wieder Schüler auf und man sollte sich was ausdenken, was irgendwie pfiffig ist. Und ich war ein großer Robert De Niro-Fan, Taxi Driver, der Film, da gibt es diese Szene, wo er vor dem Spiegel steht und mit sich selber redet. Redest du mit mir? Ich sag kein anderer hier, du musst mit mir reden. Die fand ich so toll, die Szene, da dachte ich, spielst du den vor. Habe ich auch gemacht, habe ich auch ganz gut gemacht, fand ich. Aber ich hörte dann von unten aus dem Black, man sieht die ja nicht, wenn die da unten sitzen. Also in New York haben sie noch was anderes mitgebracht, weil wir haben das Gefühl, dass ihre Ernsthaftigkeit hier so ein bisschen fehlt. Und da war ich natürlich total baff. Ich dachte, ich habe das gut gemacht. Das war irgendwie kein klassischer Müll, den man überall hört. Aber sie haben mich nicht genommen. Und ich habe dann jetzt nicht gesagt, jetzt erst recht, sondern ich bin einfach dabei geblieben. Wie andere Leute Bands gegründet haben, habe ich mit Kumpels Theatergruppen gegründet.
Sie sind unterwegs auf dem Antenne Boulevard. Heute mit Ingo Neujoks. Uns allen bestens bekannt, ja auch aus vielen Tatortfolgen, zusammen mit Maria Furtwängler. Und da habe ich mal einen kurzen Ausschnitt vorbereitet.
Wenn du dich an was erinnerst, was siehst du da?
Naja, es kommt darauf an was.
Davids Geburt zum Beispiel.
Nicht an besonders viel, ich bin in Ohnmacht gefallen.
Und was siehst du genau?
Ich sehe den langen Gang im Krankenhaus. Ich sehe dich, wie du zum Kreissaal geschoben wirst und dann mich, wie mir die Beine wegklappen.
Herr Neujoks, im Tatort, da waren Sie Martin Felser, der Mitbewohner und auch der gute Freund von Maria Furtwängler als Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Ich glaube ja immer, dieser Martin, der war auch verliebt in Charlotte.
Ja, wissen Sie, das war natürlich das, was wir natürlich irgendwie in die Waagschale geworfen haben. Als wir gemerkt haben, dass wir sind als Team neu angefangen. Ich war ja so nie ein ermittelnder Kommissar. Ich musste da immer irgendwie mal versuchen, meinen Platz zu finden.
Eigentlich waren Sie Krimi-Autor, ne?
Eigentlich war ich ein Kriminalautor, genau. Und dann haben wir plötzlich vom Publikum aus so ein Feedback bekommen, dass die alle sagen, oh, das ist aber süß, das mögen wir aber, das ist so schön in der Schwebe. Mögen die sich eigentlich, kriegen die sich noch? Und dann haben wir natürlich da natürlich auch noch ein bisschen dann da natürlich auch weiter dran rumgebaut.
Ja, und dann kam aber das Kind von einem fremden Mann und wer musste sich mitkümmern? Natürlich der Martin.
Der Martin, ja.
Alias Ingo Neujoks, genau.
Ja, das war natürlich so eine Sache.
Und er war bei der Geburt dabei. Und er ist umgekippt.
Ja, das ist natürlich irgendwie so eine Geschichte, weil Martin war ja, ist ja eben auch so, fand ich auch so toll für mich, weil es gegen meinen Strich ist. Also als Schauspieler ist es ja meistens immer so eine große Herausforderung, wenn du eine Figur spielen musst, die du eigentlich gar nicht bist.
Ja.
Also ich bin eher so ein sehr beweglicher, lauter Straßenjunge. Und die Rollen fallen natürlich leicht, klar, weil du natürlich so ein bisschen authentisch da drauf gehst. Aber wenn du so jemanden wie den Martin, so ein bisschen ausgestellten, fast englischen, stilisierten, etepetete Gentleman spielst, dann ist das eine Herausforderung. Und damit das einigermaßen geglückt ist, bin ich eigentlich unheimlich stolz auf den Martin.
Ja, das haben Sie 8 Jahre lang gemacht. Wissen Sie, wie viele Folgen es dann wirklich gab zusammen mit Maria Furtwängler?
Ich glaube, es sind so 16 geworden.
16, also 15 doch. Oh, oder wow. 16. Ja. Ja. Dann haben Sie aber 2010 gesagt, nur Schluss. Warum?
Tja, das ist... also ich meine, dass mein Publikum, ich mache jetzt immer Anführungsstriche in die Luft, mein Publikum irgendwie auch gemerkt hat, dass ich mich da nicht mehr wohlfühle mit diesem Babysitting, Frühstück machenden, nur noch in der Ecke stehenden Martin, der plötzlich irgendwie in dem Tatort seinen Sinn verloren hat. So hatte ich den Eindruck. Ich passte nur noch auf dieses Baby auf, Charlotte ging ermitteln, kam dann zurück, ich sag, alles toll, alles super, Ende vom Film.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann mich künstlerisch einfach nicht mehr wohlgefühlt und habe gedacht, wenn die Leute den Martin so mögen und irgendwann mal plötzlich sagen, ach, weißt du, da kommt der schon wieder mit seiner Babysitter-Nummer, da habe ich gedacht, dann gehe ich lieber jetzt auf dem Höhepunkt der Sympathie, bevor ich halt merke, dass die Leute diese Figur plötzlich einfach gar nicht mehr mögen, weil sie so flach wurde.
Ja, und nichts mehr drinsteckt. Ja.
Deswegen musste da eine Entscheidung getroffen werden und die war wirklich einfach nur rein beruflich. Die war nichts Persönliches oder dass ich mich im Tatort nicht wohlgefühlt habe. Das war eine rein berufliche, künstlerische Entscheidung, weil da nichts mehr, kein Fleisch mehr kam.
16 Filme hat er zusammen mit Maria Furtwängler für den Tatort gedreht, war der beste Freund und Mitbewohner der Kommissarin Charlotte Lindholm. 2010, so hat er es gerade erzählt, hat er die Rolle dann aufgegeben und kommt uns nun bald selbst als Kommissar, nämlich in der neuen Serie Morden im Norden. Aus der Reihe Heiter bis tödlich und die läuft ja bereits im Vorabendprogramm im Ersten. Herr Neujörgs, was hat Ihnen denn an den Drehbüchern so gut gefallen, dass Sie gesagt haben, okay, bei dieser Serie bin ich wieder dabei?
Naja, also wir müssen das mal hier ein kleines bisschen zusammenstutzen. Es ist ja nicht so, dass die Drehbücher jetzt mit einem Container zu mir rangefahren werden. Also es ist schon so, dass man da sich natürlich auch freut, wenn man sagt, oh guck mal, es könnte sein, dass man da wirklich mal so langfristig mal eine Figur entwickeln kann, die dann auch mal jede Woche mal zu sehen ist. Wissen Sie, wenn Leute mich ansprechen und sagen, wo habe ich sie denn letzte Mal gesehen? Ich kenne sie irgendwoher. Dann weiß ich natürlich nie, was die gesehen haben. Und da ich keine Serie habe, kann ich natürlich auch nicht antworten. Deswegen,
stimmt, weil sollen Sie wissen, wo die sie gesehen haben.
Genau. Ja. Und jetzt kann ich aber sagen, also sie kennen mich bestimmt von, sagen wir mal, Dienstagabend, 18.20 Uhr, Morden im Norden. Und dann freue ich mich. Und dass diese Figur natürlich etwas länger auch spielbar ist, deswegen auch etwas länger mir Geld bringt, rein wirtschaftlich, ist das natürlich eine große Freude. Und in so einem Team zu arbeiten, eine Vorabendserie finde ich sowieso spannend, weil das Abendprogramm ja auch momentan so sehr besetzt ist mit vielen, vielen amerikanischen Serien, die natürlich ganz toll sind. Aber das Abendprogramm gehört noch uns, also den deutschen Schauspielern. Und das finde ich irgendwie spannend.
Ja. Wie viele Folgen sind geplant? 16 erstmal, oder?
Wir werden auf jeden Fall erstmal versuchen, so 16 abzuschießen. Ja. Aber ich glaube, wir sind da natürlich auch sehr im Quotendruck. Das kennt der Hörer wahrscheinlich
gerade
gar nicht.
Gerade Vorabendprogramm, oh ja.
Ja, ja, dann, die werden wohl schon sagen, nach 5 Folgen merken wir schon, das ist ein Knaller oder ne. Und dann bye-bye, Morden im Norden. Oder eben halt willkommen. Also das ist natürlich jetzt eine Sache, die sehr spannend ist.
Wir drücken die Daumen. Der Partner, den Sie da haben, ist Sven Martinek.
Genau.
Den kennen auch viele Schauspieler, geboren in Magdeburg, in aller Freundschaft aufgetaucht. Ganz früher mal der Clown.
Der Clown, ja.
Das ist ja, ich sag jetzt mal was ganz Dreistes, ein Schauspieler mit einem manchmal doch etwas wilden Privatleben, der Herr Martinek. 6 Kinder mit 5 verschiedenen Frauen.
Ja, also
ist schon nicht schlecht.
Nee, das ist wirklich nicht schlecht. Aber ich muss Ihnen eins zugeben. Das Verrückte an der Geschichte ist, dass der Sven genau die Rolle spielt, die ich mir eigentlich gewünscht hätte.
Ach.
Ja, der Sven ist der Rausgann, der draußen ermittelt, der einen Parker anhat, der Turnschuhe trägt. Und ich muss wohl irgendwie mit dem Martin den Leuten wohl irgendwie eine Vorlage gegeben haben, weil ich bin da plötzlich wieder ein Chef.
Ah, okay.
Anzugtragender, Krawattentragender, im Büro sitzender Chef.
Und, der Chef also dann von dem Kommissar, den Martin erklärt.
Genau.
Ah, okay.
Und da habe ich gedacht, Mensch, Sven, die Rolle hätte ich so gerne gehabt, viel lieber als meine. Und da kommt man natürlich auch ins Gespräch, aber ich merke, dass mich dieses Privatleben, ich weiß, dass es mich nichts angeht, aber es interessiert mich auch nicht. Also wenn er mir jetzt erzählen würde, pass auf, Ingo, so, das ist so gelaufen, da habe ich das und das gedacht oder mich so und so verhalten, dann würde ich das natürlich gerne auch besprechen mit ihm als Freund, aber auch sicherlich nicht weitergeben. Für mich ist das natürlich in der Öffentlichkeit, steht man als Schauspieler und wird natürlich beobachtet, deswegen muss man dazu auch eine Haltung haben. Aber ich bin sein Kollege und sein Freund und werde da irgendwie den Teufel tun und das irgendwie versuchen zu interpretieren oder irgendwie zu bewerten.
Wollte ich jetzt auch gar nicht rauslocken.
Definitiv nicht.
Ich wirklich nicht. Ich habe das angespielt, weil ich dachte, Sven Martinek, also 6 Kinder mit 5 verschiedenen Frauen, da gucken wir doch jetzt mal, wie das Privatleben von Ingo Neujörgs aussieht.
Ah, jetzt verstehe ich den Bogen.
Ja. Und darüber reden wir dann nach der nächsten Musik. Ihr Sonntagvormittag mit dem Schauspieler Ingo Neujörgs hier bei Antenne Brandenburg. Geboren in Bochum, aber seit wirklich langem Berliner. Sie wohnen in Charlottenburg.
Ich bin, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich meinen Platz überhaupt nicht gefunden. Ich war in Steglitz, ich war in Mitte, ich war auf der Rosenthaler Straße, ich war sogar in...
Auf der Rosenthaler Straße.
Ich war sogar in Lichtenrade. Da habe ich mir irgendwie einen kleinen Garten und einen Hund und meine Familie gemütlich gemacht. Das war eine Zeit lang auch ganz spannend.
Ja.
irgendwie letztendlich über die Kantstraße dann in Charlottenburg gelandet.
Okay, und da müssen Sie eine ziemlich große Wohnung haben. Wir haben vorhin angespielt auf Sven Martinek, 6 Kinder mit 5 verschiedenen Frauen. Also Sie haben 4 Kinder.
Ja, genau.
Und wohnen da mit Ihrer Lebensgefährtin. Also es sind 6 Leute in der Wohnung.
Wir sind so eine Patchwork-Familie.
Genau.
Meine Tochter, die von meiner geschiedenen Frau, die jetzt wieder nach Bochum gezogen sind, langer, langer Zeit schon, die hat bei uns zwar ein Zimmer, Luna, aber kommt eben mal nur zu den Ferien, an Wochenenden. Janina, die mittlerweile 23 ist, ist ungefähr seit 1,5 Jahren aus dem Haus. So leben wir jetzt nur noch mit Johnny, meinem Ziehsohn und Corinnas Sohn.
Ja.
Und dem kleinen Lou, unserer beider Sohn.
Ja, also dann ist doch nicht so wahnsinnig viel Trubel in der Wohnung, weil einige Kinder schon unterwegs sind.
Es hat sich schon ein wenig
ein bisschen
entspannt,
beruhigt,
aber ja. Ich muss ganz offen zugeben, schönen Gruß an meine Corinna, die dann eine sehr, sehr gastliche Frau ist. Ja, da hören Sie schon meinen Unterton. Dadurch, dass es in Berlin natürlich eine Menge zu tun gibt, es gibt Ausstellungen, es gibt Konzerte, haben wir natürlich auch viel Besuch. Und Corinna ist natürlich auch diejenige, die immer sagt, kommt doch einfach, bleib doch eine Nacht, bleib gerne 2. Da ist das schon okay, dass wir so eine große Wohnung haben.
Okay, also ich merke schon, trotz, obwohl die Kinder schon ein bisschen aus dem Haus sind, viel Trubel. Ihr Sohn, Sie haben ihn gerade erwähnt, Ihr gemeinsames Kind heißt Lou Lennon.
Ja, ja.
Lennon mit John Lennon?
Und also, Lou Reed, genau.
Ah, Lou Reed, ah.
Und John Lennon.
Nicht
also Lou eigentlich, heißt er Lou Lennon Ingo Naujox Junior, eigentlich.
Okay.
Und meine Tochter heißt auch eigentlich Luna Lisa Marie. Ich habe als Kind zum Beispiel nie einen Spitznamen gehabt. Ingo war immer Ingo. Da gab's nichts Spitznamen.
Ja.
Und ich liebe das, irgendwie meinen Kindern einen Kosenamen zu geben oder mehr als einen Namen oder dann eben halt auch die Namen zu verniedlichen. Ich mag das gerne. Und meine beiden großen Vorbilder sind Lou Reed und John Lennon.
Ja, okay, dann müssen wir gleich mal einen Song von Lou Reed oder John Lennon raussuchen.
Oh, bitte, ja.
Machen wir gleich. Aber vorher noch würde ich ja gerne mal ein bisschen abklopfen, wie Sie denn so als Vater sind. Sind Sie so ein... Oh, wieso?
Oh.
Streng?
Ganz und gar, eben halt ganz und gar nicht. Also ich
viel zu locker?
Viel zu locker, finde ich. Ja, ja. Ich bin ziemlich harmoniebedürftig. Wenn dann bei den Kindern alles Ei ist und alles gut geht, dann fühle ich mich wohl. Und mein kleiner Sohn ist zum Beispiel so einer, der guckt dich dann mit seinen braunen Augen an, hat so ein Auto in der Hand, was er schon 10-mal zu Hause stehen hat, und guckt dich an und sagt, das habe ich mir schon immer gewünscht, aber egal, ich nimm's mal nicht mit. Und dann bricht mir sofort das Herz und wir kaufen dieses dumme Auto, das wir schon zum 15. Mal gekauft haben, wieder. Ich bin irgendwie kein wirklich, also ich muss wirklich mit mir also schimpfen. Ich müsste meine Kinder viel, viel mehr erziehen.
Man kann ja auch die Lebensgefährtin, die Frau, die Freundin übernehmen.
Ja, das macht sie, glaube ich, auch. Und dadurch habe ich natürlich immer so ein bisschen den Stand, Papa, die Mama hat schon wieder geschimpft. Und das möchte ich gar nicht. Ich möchte schon auch erziehen, aber... Wie schon gesagt, ich bin kein lauter Mensch, ich bin kein strafender Mensch. Auch in meinem ganzen anderen Privatleben mit großen und erwachsenen Leuten geht das so, dass ich oft Kompromisse eingehe, oftmals auch den zweiten Weg einschlage, weil so, ich lebe so ein bisschen nach dem Motto, der andere könnte auch recht haben.
Ja, okay. Jetzt hätte ich von John Lennon Imagine, ist okay?
Großartig.
Die schönste Musik für Brandenburg im Antenne Boulevard mit dem Schauspieler Ingo Naujox.
Seh rote Rosen überall und rede wie ein Wasserfall, singen Sie da gerade, Herr Naujox, oder haben Sie da gerade gesungen? Passiert das wirklich, wenn Sie verliebt sind? Reden Sie dann wie ein Wasserfall?
Ich rede sowieso wie ein Wasserfall. Das ist wirklich, das ist was mich auch manchmal so ein kleines bisschen an mir stört, weil ich möchte eigentlich eher cool sein. Also, aber dadurch, dass ich eben mal immer quatsche und auch so schnell rede, dass die meisten Leute sagen, ich verstehe dich gar nicht, wo ich dann immer antworte, wenn ich schnell rede, musst du halt schneller hören. Oder ich habe halt viel zu sagen und wenig
Kleiner
Zeit.
Kleiner Aufruf an unsere Zuhörer auch.
Ja, ja,
Sie müssen jetzt heute mal ein bisschen schneller hören. Herr Naujox redet eben schneller.
Das ist wirklich wahr.
Ich habe mich gerade langsam.
Was ich auch sagen muss, ich bin überhaupt kein wirklicher Frauentyp. Also wenn ich jetzt mal meine wirklich ernsthaften Beziehungen zusammenziehe, die mir wirklich was bedeutet haben, dann komme ich vielleicht auf 5 oder 4. Und ich bin mittlerweile schon 50.
Ja.
Also von daher ist mein Verliebtsein eher immer so eine sehr defensive Sache. Und dann wird erstmal beobachtet und drumherum geschlichen und so. Und dann wird irgendwie versucht, den so zu tun, als ob zufälligerweise dann irgendwie gerade dann ich dann daneben stehe. Und also ich bin nicht wirklich das, also dieses Womanizing, dieses Aufreißen, dieses, was man von Künstlern, Schauspielern oder so ja kennt oder meint
erwartet,
zu kennen, erwartet.
Sagen wir mal so, ja.
Ja, da bin ich irgendwie ganz das Gegenteil. Und ich bin auch ein sehr treuer Mensch.
Ah, okay. Also da kann Corinna sich drauf verlassen.
Ja, das ist also auch...
Der geht keine krummen Wege.
Es ist auch umgekehrt so, muss ich sagen. Also wenn das ich glaube, das wäre so, wenn ich wüsste, meine Frau hätte irgendwie One-Night-Stand oder so, Hätte ich große, große Schwierigkeiten, das zu verzeihen. Ich würde sagen, das wäre es dann gewesen.
Oh, okay. Wir bleiben noch mal kurz bei dem Lied. Du sagst, dass ich dich nicht beeindrucken muss, singen Sie da ja auch. Ja. Versuchen Sie trotzdem manchmal, Ihre Freundin, Ihre Frau zu beeindrucken?
Natürlich.
Und wenn ja, womit?
Natürlich. Das meiste, was ich halt glaube, ist zum Beispiel Großzügigkeit. Also Dinge passieren, wo ich dann sage, irgendwie, das mache ich schon. Lass mal liegen, ich mache das schon. Oder bleib du mal liegen, ich gehe schon. Oder irgendwie so, wo ich dann mich als Partner einbringen möchte und sagen möchte, dass meine Frau dann vom Herzen her denkt, ach, das ist aber nett von ihm.
Ja.
Das ist sowas, was ich gerne tue. Und
der kümmert sich.
Vielleicht würde meine Frau jetzt sagen, red nicht so einen Unsinn, aber ich glaube, ich versuche das.
Gerade haben wir ja über Ihre Qualitäten als Ehemann gesprochen, Herr Neujorks. Absolut treu, hilfsbereit und großzügig. Wann haben Sie denn Ihrer Frau das letzte Mal Blumen mitgebracht?
Also Blumen habe ich schon lange nicht mehr mitgebracht. Ich habe gestern nochmal versucht, irgendwie, ich bin nicht so ein Geschenkemensch. Ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass ich erstens total daneben greife, was man bei Blumen ja meistens nicht kann. Aber ich bin mir sicher, ich kann mich ja sogar im Fahrstuhl verfahren. Also kann ich mir auch beim Blumen kaufen sicherlich die Finger verbrennen. Also ist es nicht.
Was bedeutet Ihnen eigentlich Familienleben? Weil Sie haben in einem Interview mal gesagt, deswegen frage ich danach, Sie seien eigentlich ein Einzelgänger.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch das, was Sie gerade gefragt haben, was jetzt mit dem Vater sein und dem Partner sein. Ich bin auch noch mit Corinna noch nicht verheiratet. Ich habe eine Scheidung hinter mir, die mich ziemlich schockiert hat, weil ich dachte, irgendwie mir passiert das nicht. Und ist man dann doch passiert und dann habe ich wenigstens gedacht, würde man irgendwie so ein bisschen an diese ganzen, was man so kennt aus dem Fernsehen, dieses Gehacke und Gezerre irgendwie rauslassen können. Ging aber auch nicht. Es wurde trotzdem gehackt und gezerrt. Kind, Geld, Kind, irgendwie doof. Und da habe ich mir so irgendwie so dran den Magen verdorben, dass ich irgendwie, ich habe mit meiner Corinna, wir leben zusammen, wir wohnen zusammen, wir haben gemeinsames Konto, wir sind eigentlich verheiratet.
Ja.
Aber dieser Sprung, da irgendwie alles offiziell zu machen, obwohl es ja steuerlich und alles viel besser wäre, ich kriege den nicht hin im Moment.
Also okay. Das
passt noch nicht.
Und sie drängt auch nicht? Sie sagt nicht irgendwie,
ich habe manchmal Ingo. Das Gefühl, dass sie eben halt dann doch schon manchmal so eine gewisse Traurigkeit mit sich schleppt und sagt, irgendwie verstehe ich eigentlich nicht, weil ich verstehe selber nicht. Aber ich kriege das im Moment nicht wirklich hin, da wirklich offen drauf zuzulaufen. Und da sind wir bei dem Einzelgänger. Ich bin also schon ein Gesellschaftstyp, aber ich bin eigentlich immer derjenige, der relativ als erstes geht, relativ als letzter kommt. Und meine Freundschaften sind auch nicht die, dass ich mich täglich, manchmal sogar wöchentlich nicht melden muss. Ich habe also 3, 4 gute Freunde, höre ich manchmal monatelang nichts von. Aber es ist trotzdem so eng, wie man sich halt eine Freundschaft vorstellt. Ich bin, weiß ich auch nicht, ja, Einzelgänger.
Herr Neujörg, Sie haben da vorhin eine interessante Bemerkung gemacht. Die Drehbücher werden ja auch nicht mit dem Lastwagen bei mir vorgefahren. Das haben Sie gesagt. Als freischaffender Schauspieler hat man ja immer diese Unsicherheit. Wie geht's weiter? Was sind meine nächsten Rollen? Womit verdiene ich mein Geld? Wie kann ich meine Familie ernähren? Wie gehen Sie eigentlich mit dieser Unsicherheit um?
Ich finde das schön, dass Sie das ansprechen, weil ich will jetzt nicht auf höchstem Niveau klagen oder so, weil ich bin ja mittlerweile seit fast 20 Jahren oder 20 Jahre fest im deutschen Filmgeschäft installiert.
Ja.
Nochmal ein herzliches Dankeschön an mein Publikum, ganz ehrlich, weil wie schon gesagt, die lassen mich ja auch machen. Ist ja nicht so, dass sie sagen, ich will den nur als Kommissar sehen, ich will den nur als Comedian sehen, sondern ich habe das große Glück, dass ich eigentlich machen darf, was ich will. Ich kann mit Anke Engelke Comedian machen und
schwulen Polizisten spielen. Ja, bewegt Männer, dafür gab es ja sogar einen Preis.
Richtig,
ne?
Und ich gehe sogar noch eins weiter, es gab sogar mal so eine pädophilen Geschichte, die irgendwie sehr anrührend war und niemand hat gesagt, ach, das war aber jetzt aber nicht das sein Ding, das ist ganz toll von den Leuten. Finde ich großartig. Und ich finde es ganz wichtig, mal zu erwähnen, dass es sicherlich, es gibt eine fest installierte Creme der Schauspieler, Götz-George, die Ferres,
Hannelore Huger.
Huger, genau, die Elsner.
Ja,
die sind einfach fest, der obere Rahmen. Die haben wirklich viel zu tun, die können auch mal was absagen, die verdienen am Tag irgendwie auch ihre Tagesgage. Dann kommt erstmal eine lange Zeit gar nichts. Und dann kommen so Leute wie, ja, wie der Martinek und wie der Naujoks, so, die gut beschäftigt sind, aber jetzt nicht wirklich die Chance haben zu sagen, ach, weißt du, ich mache jetzt mal 2, 3 Monate gar nichts.
Ja.
Das, und dann gibt's noch eine Kaste drunter, die wirklich irgendwie manchmal mit 1 oder 2 Drehtagen im Monat auskommen müssen. Und dann muss man den Leuten draußen auch mal einfach mal sagen, viele, viele Leute von denen, die ihr da draußen seht, fahren die Kohle nicht mit dem Gabelstapler nach Hause. Definitiv nicht. Also es ist schon so, dass wir oftmals auch sagen müssen, also das könnt ihr mir jetzt auch sparen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das sind 5 Drehtage, ich brauche die jetzt.
Ja. Ist das so ein permanentes Unsicherheitsgefühl?
Ja. Ja. Also es ist wirklich, deswegen sage ich, klagen auf höchstem Niveau, nicht, dass die Leute jetzt denken, heult uns da jetzt ein Ohr ab oder so, aber es ist schon, ich bin 50, ich habe Kinder,
ja.
Ich habe irgendwie auch schon ein bisschen was erlebt und so, und wenn man dann immer noch denkt, was ist nächsten Monat, manchmal sogar, was ist nächste Woche, das ist echt nicht mehr so, jetzt nicht mehr so aufregend. Früher hat mir das nichts bedeutet, da habe ich dann meine Sachen gemacht und wenn man nichts da war, war halt nichts da.
Ja. Sind Sie denn auch jemand, der sich freiwillig und bereitwillig kümmert um so Sachen wie Rentenversicherung, Altersvorsorge, ich meine, es gibt Künstlersozialkasse, oder sind das alles so Dinge, ach, wenn sich da jemand anders kümmern könnte?
Heißt die Sendung hier Finger in die Wunde, oder wie heißt die? Ja, das ist genau was auch meine Frau oder meine Corinna mir ja auch irgendwie immer vorwirft. Ich bin so weltfremd und das macht mir auch, das ist überhaupt nicht lustig. Also früher habe ich da echt drüber gelacht, wo ich gesagt habe, irgendwie Lebensversicherung brauche ich nicht. Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden, ja. Aber ich merke
das
schon.
Das erinnert mich an einen Werbespot.
Ja.
Aber wie schon gesagt, kurz mal erwähnen. Sie haben ja mal, der ist ja, glaube ich, auch legendär. Ja, das ist cool dieser Werbespot geworden,
für die LBS.
LBS, ja, genau. Ja, ja.
Und aber das sind so Sachen, da müsste ich mich eigentlich wirklich am Riemen reißen. Aber ich weiß nicht, wenn ich es nicht mache, dann habe ich dann morgens, wenn ich wach werde, ist mein erster Gedanke, oh, schlechtes Gewissen. Habe ich mal wieder vergessen, habe ich nicht gemacht, sollte ich tun. Und dann, oder ich kriege Briefe von irgendeiner Behörde, die dann sagen, sie haben irgendwie versäumt. Und oh, ich denke mir, halb blöd. Aber ja, ich bin relativ realitätsfremd.
Ja, Herr Neuerks, gerade ein Album rausgebracht, dabei ja auch intensiv an den Songs mitgearbeitet, in Berlin kürzlich auch gleich diverse Konzerte mit eben diesen Songs gegeben und bald mit einer neuen Serie im Fernsehen zu sehen, mit Morden im Norden. Sie sind gut unterwegs, sind viel beschäftigt. Was machen Sie eigentlich, um mal auszuspannen, zu relaxen?
Ausspannen ist bei mir nicht viel. Das hat aber was damit zu tun, dass ich irgendwie so einen ständig permanenten Druck habe, etwas zu verpassen. Der ist mir auch in meinem Erwachsenenleben noch nicht besser geworden. Früher als Jugendlicher habe ich das noch verstanden, dass man sagt, ich muss mein Leben leben, alle Party, Party, Party. Und heute ist es eher so, dass ich denke, naja, wenn ich jetzt hier sitze, dann kann ich auch genauso gut einen Song schreiben. Ich würde das gerne lernen und ich habe das schon oft gehört, Meditation und muss hier ein bisschen gucken, ruhiger werden und so. Aber irgendwie bei mir ist immer noch so ein Neugierde ist es vielleicht ist es Überdruck, vielleicht ist es Lebenshunger, ich weiß nicht, aber relaxen geht schwer.
Ja. Und wenn jetzt Corinna sagen würde, komm, lass uns mal verreisen, Sardinien ist lange her, ich würde mal gerne Urlaub machen, Strand, Sonne, Entspannung, würden Sie ja begeistert zustimmen oder würden Sie sagen, Strand, Sonne, Entspannung, was willst du von mir?
Nee, ich finde das großartig, aber es ist eben halt, da sind wir jetzt wieder bei unserem Beruf, es ist immer so, dass irgendwie du immer das Gefühl hast, entweder wenn wir jetzt losfahren, dann kommt wieder was, ist auch so, wir buchen einen Urlaub, 2 Wochen, dann. Und dann ruft die Agentur und sagt, ich habe 3 super Drehtage, 4 wundervolle Drehtage. Und genau in dem Zeitpunkt, Urlaub fällt weg, Corinna zieht so ein Gesicht. Nächster Versuch, passiert dasselbe. Winterferien, wir versuchen in den Skiurlaub zu fahren. Was passiert? 4, 5 Drehtage, geile Sache, muss ich machen. Also das ist.
Und was wird dann aus dem Urlaub fahren? Dann Corinna nichts. Mit den Kindern alleine und sie drehen? Oder
meistens
bleiben
so.
Alle zu Hause?
Meistens bleiben alle zu Hause. So. Deswegen habe ich mir momentan auch irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Gewissen, weil ich wieder genau das dieses Jahr wieder genauso agiert habe. Der Sommer ist vorbei. Wir waren nicht einen einzigen Tag weg, außer am Schlachtensee. Und jetzt kommt wieder der Winter, da wird es wieder genauso aussehen. Es tut mir leid.
Vielleicht hört Corinna heute zu und denkt sich, ja, hilft mir aber auch nichts.
Hilft dir aber auch nichts, ganz genau, ja.
Wir wissen, wir können Sie nächstes Jahr ganz oft sehen im Vorabendprogramm der ARD, im ersten eben mit der neuen Serie Morden im Norden. Gibt es noch weitere Pläne für das Jahr 2012? Gibt es da schon so Sachen in der Pipeline?
Also ich finde das mit der Serie jetzt erstmal schon mal ganz klasse, weil ich erstmal noch nicht Serien verdorben bin. Also ich habe, gut. Und wenn ich darüber nachdenke, dann war schon Anke Engelke damals diese Anke-Show. Dann war es irgendwie Bewegte Männer und dann diese Reihe von wegen Straßen von Berlin. Da kommt schon einiges zusammen. Aber jetzt bin ich eben mal sehr froh, dass ich erstmal da drin bin. Und dann sind so Wünsche natürlich da, wie will man mal Kino. Dann habe ich auch so ein bisschen Lust auf was Internationales, weil gibt es ja manchmal auch so Kooperationen, Deutschland, Belgien, Frankreich oder sowas.
Wird auch in Babelsberg gedreht. Also genau
so
hier, draußen vor der Tür sozusagen. Genau.
Ja. Dann als natürlich Tarantino hier war und sich die ganzen deutschen Schauspieler, wo ich natürlich auch, wenn man nicht dabei war, vielen Dank, Tarantino.
Nächstes Mal.
Also das sind so Sachen, die hat man natürlich immer im Hinterkopf. Da wünscht man sich natürlich gerne, wenn man Christoph Waltz sieht, der jetzt diese wundervolle Karriere gemacht hat.
Ja.
Und nach Amerika gegangen ist und da jetzt mit den ganz Großen spielt. Das sind natürlich so Sachen, das ist natürlich das Tolle an unserem Beruf. Da kann man sogar mit 55, mit 60 nochmal einen richtigen Karriereschub kriegen, weil man plötzlich irgendwie ein alter, weiser Kommissar ist oder ein alter, weiser Chefarzt oder bla bla bla. Das gibt es in nicht vielen Berufen.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für den Besuch heute hier bei Antenne Brandenburg.
Sehr gerne.
Alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Und schönen Sonntag, meine lieben Damen und Herren.